Wir stehen wieder vor dem Salon. Hallo Stefan.
Hallo, alle zusammen.
Nun ist Deutschland schon ausgeschieden bei der WM, aber
Hast du es
wir
gesehen?
sollten natürlich nicht,
Okay.
ich habe es natürlich nicht gesehen, aber ich hätte es ja auch erstmal gar nicht so einfach gucken können, denn ich habe gelernt bei unserer hochgeschätzten Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, dass man sich da vielleicht erstmal mit einem Griff ins Portemonnaie behelfen sollte, wenn man das sich ansieht. Und zwar hat sie in irgendeinem Podcast gesagt, meine Söhne werden sich ausgewählte WM-Spiele anschauen und wir haben entschieden, sie machen dann immer eine Spende für jedes Spiel. Für welche Menschenrechtsorganisation bestimmen Sie?
Okay, cool.
Das ist so irre, dass ich es unbedingt mal zitieren musste,
Ja.
denn wir haben erstmal diese wunderbare Formulierung und wir haben entschieden darin.
Gab's einen
Und
Familienrat?
noch schöner, naja, sie entscheidet
Ja.
und die Kinder, naja, wir haben entschieden, heißt natürlich, das ist so wie der mein Lieblingssatz, dafür will ich streiten. Das heißt, es gibt keine
Ja,
Diskussion mehr.
ne.
Aber noch besser ist natürlich diese Idee, dass man sich rauskaufen kann. Also erst einmal ändert ja das zu Hause vor dem Fernseher sitzen nichts in und an den Zuständen in Katar, ist um es jetzt mal korrekt zu sagen, nicht Katar.
Ja.
Und wir haben ja noch den Punkt, dass wir Quotenmessgeräte nur in einzelnen Haushalten haben und nicht überall. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es ist vollkommen sinnlos, ob man das jetzt boykottiert oder nicht. Man kann sagen, man findet die WM an sich unsinnig oder was weiß ich, aber dann zu glauben, dass man sich rauskaufen kann, also dass man moralisch einwandfrei dadurch wird, dass man irgendwohin etwas spendet, ist unter ethischen Gesichtspunkten einfach so albern, dass man sich schon fragt, wie kann das sein, dass einer Ethikratsvorsitzenden so etwas unterläuft oder es unterläuft ihr nicht, dass sie es auch tatsächlich sagt?
Mir ist sowieso was aufgefallen in dieser ganzen Sprachverwirrung, die da jetzt stattfindet, weil so viele ethische Auswege suchen. Man verkürzt, worum es eigentlich geht, indem man im Satzbau einfach nur verwendet, ist es moralisch das, ist es ethisch das? Und da würde ich natürlich klugscheißerisch sagen, da fehlt ja die Wertung. Also da sagt man ja erstmal nur die Kategorie, ist es denn moralisch gut das oder moralisch schlecht das? Und das kann man, glaube ich, dann ausnutzen, wenn diese Verkürzung stattfindet, indem man, wenn jemand kommt mit, ist das moralisch das, erstmal sagt, ja, das ist sehr moralisch, allerdings moralisch schlecht. Dass man das dann nochmal nachschiebt. Denn wir kommen ja aus der Kategorie moralisch nicht raus und man kann sie aber nicht für sich beanspruchen, sondern man kann nur sich dann eben festlegen, gut oder schlecht. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir recht viele Sachen dann nochmal labeln als, ja, das ist schon moralisch schlecht, dass wir das nochmal anfügen. Und es ist mir jetzt aufgefallen, als ich auf Instagram so ein paar, wie soll man sagen, Firmen, so privat, es gibt ja so verschiedene Firmen, die so privat irgendwie sind, weil der Chef dann doch irgendwie als Gesicht viel zählt und so. Und dann finden auf Instagram so semi-persönliche Botschaften statt, wie zum Beispiel, ich grüße alle meine Geschäftspartner. Dieses Jahr schicke ich leider keine Karten, denn wir haben uns gedacht, wir geben das Geld lieber aus, um es zu spenden. Und dann wird um Nachsicht gebeten. Sagt bitte Bescheid, falls ihr doch eine Weihnachtskarte von uns haben wollt. So als wollte irgendwer von irgendeinem Unternehmen eine Weihnachtskarte haben, ne? Als ob das irgendwie ausschlaggebend ist und so. Und dieses Aufputtern, Aufbürden, Aufbauen von Moral. Ja, bei der ich dann auch sage, ja, da fehlt noch der Nachsatz, ja, ich finde das eigentlich schlecht. Hör auf mit deinen Instagram-Videos, hör auf mit deinen Weihnachtskarten, lass einfach das Jahr ausklingen und nächstes Jahr geht's halt weiter. Es ist halt dann Januar und dann macht man wieder Business, so wie man im Dezember auch Business gemacht hat. Diese Zäsuren, das besonders christliche, moralische Weihnachtsfest nochmal zum letzten Kick zu benutzen, um sich, leider haben wir dieses Jahr kein Business zusammen gemacht, aber hier hast du eine Weihnachtskarte, denk doch mal an mich nächstes Jahr. Einfach we alles weglassen, ja, statt da irgendwie. Und dann einfach spenden. Wenn man irgendwen unterstützen will, einfach unterstützen. Immer diese
Nur das
Botschafterei
Prinzip
drumherum.
der Botschaft muss ja ganz Also das ist ja das Eigentliche, worum es geht. Hm. Also die Spende an sich ist Hose wie Jacke, sondern es geht um die Botschaft, dass man spendet. Ja. Tu Gutes und sprich in den sozialen Medien darüber. Das ist ja das Programm, das ist gleichzeitig kostenlose Werbung. Man ist edel und gut und man übt Verzicht. Da ist ja alles mit drin, was heute dazugehört. Um noch eine weitere Kuriosität zu nennen, wir haben ja auch häufig schon mal so einen Artikel, über den wir auf jeden Fall nicht sprechen werden im Salon. Und das ist ein Artikel von Melanie Ammann und Martin Knobbe. Ich habe ihn nicht gelesen. Er ist Gott sei Dank hinter der Paywall. Aber der Teaser verspricht nichts Gutes.
Was sagt die Überschrift? Um welches Thema geht's da?
Der Artikel heißt Der Besserwisser.
Ah ja, okay. Also worum geht's da? Das weiß man immer noch nicht. Es ist erstmal nur wieder...
Es ist ein Artikel über Olaf Scholz.
Okay, gut.
Darüber... Die Überzeile heißt, was der Kanzler liest und wie ihn das überheblich macht.
Ah.
Und dann in der Unterzeile heißt es, Olaf Scholz liest viele Bücher, sie prägen sein Weltbild und seine Politik, welche Autoren Einfluss auf den Kanzler haben und warum ihm das nicht immer gut tut. Es ist so verrückt, anders kann man das nicht bezeichnen. Ja. Wir hatten bei Angela Merkel den Fall, dass sie in einem Interview gestand, eigentlich hatte ich während meiner ganzen Amtszeit keine Zeit, mal Bücher zu lesen. Und ja, man dachte auch, oh je, was passiert eigentlich, wenn man keine Zeit mehr hat, sich wirklich mal zu vertiefen in ein Werk und dann ein paar andere Gedanken zu fassen, als die, die in der Berliner Blase ohnehin virulent sind. Nun haben wir offenbar einen Kanzler, der viel gelesen hat und nach wie vor viel liest. Und da werden dann einige Autoren genannt. Wir haben ja auch schon über Sandel gesprochen. Ich habe nur so eine kurze Twitter-Zusammenfassung gesehen zu diesem Artikel. Das wird aber jetzt von Journalisten als ein Problem hingestellt. Denn wir wissen ja, Leute, die Bücher lesen, die wissen zu viel. Die sind ja so überheblich. Die sind Besserwisser. Und wir haben ja noch sehr gut im Blick diese Einlassungen, Auslassungen von Melanie Ammann zu dem Buch von Precht und Welzer, woraus sich ja schließen ließ, die Autoren haben das Buch offenbar nicht richtig gelesen, aber Melanie Ammann hat es auch nicht richtig gelesen.
Genau.
Und es ist jetzt sehr schön, dass diese Journalistin daherkommt und sagt, naja, das ist vielleicht auch problematisch, dass der Bundeskanzler belesen ist. Man muss sich also inzwischen schon entschuldigen dafür, dass man noch Bücher liest. Dieser Journalismus ist so anti-intellektuell, so doof, dass man nur froh sein kann, dass es hinter der Paywall ist.
Ja, es nervt mich ohne Ende. Und diese, der Kanzler soll mal arbeiten und sich nicht zurückziehen und reflektieren, vor allem nicht mit irgendwelchen Büchern aus Amerika oder so. Haben wir denn hier keine Oma-Erna-Probleme? Das erlebe ich so im Subtext immer wieder, auch unter den Journalisten. Wenn mich interessiert ja schon, was der Deutschlandfunk jenseits der Berichterstattung, die sie so machen, macht, wie die so denken. Und die haben ja diesen Politik-Podcast, der ja immer so ein bisschen als der Flurfunk fungiert. Und ich denke mir irgendwie, ja, ich kenne ja auch journalistische Betriebe intern, da gibt es schon viel Gespräche, die man einfach so, man plaudert halt so mit Kollegen und so. Das ist ja auch inspirativ. Und warum daraus keinen Podcast machen? Und die machen das. Und das Problem ist aber, jedes Mal, wenn es hoch hergeht, im Bundestag oder sonst irgendwo, erklären die mir erstmal eine Minute lang, dass sie gerade total gestresst auf den Gängen und so weiter stehen, aber sich trotzdem noch Zeit nehmen für den Podcast, wo ich mir denke, nee Leute, gaukelt mir nichts vor, macht's einfach entspannt. Ihr seid halt im Bundestag, da läuft eine Debatte, da muss man nicht jede Minute zuhören. Da kommt so auf, ne, keine Ahnung, wie ist die Stimmung im Raum an und so, darüber kann man dann reden. Ihr müsst mir nicht die ganze Zeit sagen, dass ihr total gestresst seid, weil ihr so nah am Puls der Zeit seid und gar keine Zeit für irgendwas hattet und dann noch anderen vorzuwerfen zu lesen. Gerade da, wo wir es ja fordern, dass sie sich auch nochmal in die Dunkelkammer zurückziehen, ja, und da irgendwie den Gedanken vielleicht nochmal von rechts auf links wenden, bevor sie ihn dann und so weiter. Das finde ich alles nicht gut.
Nein, ich sehe gerade,
wir sind ein Nachrichtenpodcast auch ein bisschen, ne? Tickern gerade die Eilmeldung durch, dass das Bundesverfassungsgericht sich, ich formuliere es mal in unserem Tenor, wieder nicht getraut hat, der Bundesregierung zu untersagen, sich am Corona-Hilfsfonds der EU-Verschuldung zu beteiligen. Also wir werden wieder Kommentare heute bekommen, dass das Bundesverfassungsgericht mal wieder einen Rückzieher gemacht hat und die EU-Verschuldung, zumindest die Next Generation EU, 750 Milliarden, wir helfen bei Corona aus, die ist jetzt bundesverfassungsmäßig durchgewunken, was es umso schwerer macht für ihr Christian Lindner nächstes Jahr und so weiter, das weiterhin zu verhindern. Es sind ja nicht die letzten
Verschuldungspläne der EU-Kommission. Nächstes Jahr ist ja die Krise vorbei.
Genau, die Krise der Ticker läuft, es ist schon 6.12., also es sind nur noch wenige Tage, dann ist alles vorbei und wir halten die Schuldenbremse wieder ein. Ja, sehr gut.
Dann geht's uns wieder gut. Wir wollen ja Besserwisser sein, deswegen werden wir im Salon über Bücher sprechen, über Artikel sprechen. Ganz kurz noch ein paar Worte zum Salon. Man kann den Salon bekanntermaßen auch über Patreon und Apple buchen. Für die, die es bequem haben möchten, da ohnehin angemeldet sind, ist das eine Option. Allerdings ist dort nicht das gesamte Archiv, sondern nur die letzten Folgen, also in diesem Jahr die Folgen, die da so entstanden sind, sind dort zu finden. Das gesamte Archiv gibt es bei Steady. Steady ist auch besonders günstig und Steady bietet Kapitelmarken und bietet allerlei Vorteile. Und bei Steady kann man nun auch den Salon verschenken. Ein Jahr Salon, zu Weihnachten vielleicht oder wenn jemand Geburtstag hat. Das ist jetzt eine neue Option, die es bei Steady gibt. Und erkläre mir und uns doch mal, wie man das macht, wenn man jetzt sagt, ich möchte Oma Erna zum Beispiel den Salon verschenken, damit die nicht mehr sagt, ach, die Flüchtlinge, die kosten uns alle so viel Geld.
Genau, wir können ja die Arbeitsteilung mal beschreiben. Also wenn du sagst, bei Steady gibt es Kapitelmarken, die gibt es natürlich von uns, aber Steady zeigt sie mit an, weil Steady euch den normalen, regulären Feed mit
Stefan der richtigen... Stefan setzt die Kapitelmarken.
Genau, muss man mit der sagen. Richtigen... Also die sind einfach in der MP3-Datei drinne, die wir über Steady vertreiben. Und das ist ziemlich toll, denn keine Ahnung warum, Apple macht sein eigenes Processing mit der Datei und da fliegen die Kapitelmarken raus zum Beispiel. Und bei Patreon weiß ich gar nicht so ganz genau, wie die das machen, aber es gibt Kapitelmarken und wir möchten, dass ihr in eurem Lieblings-Podcast-Player, es kann auch die Apple-Podcast-App sein, den Steady-Feed, euren eigenen Feed einfach abonniert, weil da ist dann alles drin. Das Coverbild ist drin, Kapitelmarken sind drin und so weiter. Die Geschenkeoption ist nun eine von Steady, die bieten das an. Das heißt, ich habe sie auch einfach nur eingebaut. Ich weiß auch nicht genau, wie sie funktioniert. Ich habe nur gesehen, und das war ja auch der Wunsch von vielen, kann ich das nicht irgendwie verschenken, weitergeben, ohne dass derjenige, den ich adressiere, selber schon einen Steady-Account hat. Genau davon will man ja die Leute erlösen. Sondern es soll ja dieses leichtgängige Geschenk sein. Und so wie ich das sehe, klickt man auf der Seite einfach auf, ich möchte einen Salon-Jahresmitgliedschaft verschenken. Man bezahlt die dann genau das eine Mal. Das ist also kein Abo oder so. Man verschenkt einfach ein Jahr Salon. Und man gibt einfach nur Name und E-Mail-Adresse an. Und ich nehme an und hoffe, kann uns ja mal dann zurückgemeldet werden, wenn das Weihnachtsgeschäft durch ist, dass derjenige, der beschenkt wurde, einfach eine E-Mail bekommt, wo es heißt, hier ist dein Feed, bitte abonniere. Und dann bist du ein Jahr im Salon. Club. Und also das, je nachdem. Ich werde das jetzt selber nicht einmal durchlaufen, sondern vertraue da Steady. Die haben uns ja, das ist ja das Tolle, bisher immer viel Arbeit abgenommen. Jedes Mal, wenn jemand fragt, wo ist denn hier das
und
das?
Ja, noch nie enttäuscht und der Support ist sehr gut.
Also, genau.
Wenn man Fragen hat, antworten die.
Frag ruhig bei Steady nach, die geben die Antwort. Und ich habe dann nie wieder eine Mail bekommen, die an uns wieder richtete, im Sinne von Steady hat mir nicht geholfen oder so. In der Hinsicht ist das eine sehr schöne Arbeitsteilung, die wir hier haben. Steady ist ja gerade ein bisschen in Kritik gekommen im Podcast-Land. Bei uns jetzt nicht unbedingt. Also ja, Steady kriegt natürlich auch seinen Anteil, aber die arbeiten halt auch dafür.
Ja.
Gut, außerdem.
Wer den Salon verschenken will, kann das tun. Und wir werden im Salon dann auch bekannt geben, wann wir im nächsten Jahr auftreten. Richtig. Und werden dann auch bekannt geben, wie man an die Karten kommt.
Genau, die vier Termine gibt es dann im November-Salon, den wir also gleich im Anschluss hier aufnehmen und der dann zeitgleich mit diesem Teaser hier auch zu hören ist für alle Abonnenten. Wir wollen noch zwei kleine Themen
sagen. Noch eine kleine Anmerkung und der Auftritt, den wir jetzt am 20. in Frankfurt haben, der wird dann auch im Nachhinein, also auch noch in diesem Monat dann bei Steady als Salon zu hören sein. Das heißt, das ist dann eine Sonderausgabe, die wird dann erscheinen wie sonst jeder Salon auch. Das heißt also, niemand verpasst irgendetwas, wenn man nicht an Karten gekommen ist.
Ja, der Salon dann von der Bühne kommt zeitnah, denn wir wollen euch ja auch noch kleine Geschenketipps geben mit unserem eigenen Dreh, was bedeutet so ungefähr 3 Tage vor Heiligabend, was sehr viel Zeit noch sein wird, das werden wir dann im Salon im Detail besprechen, gibt es dann noch letzte Geschenketipps. Gut, schließen wir noch mit 2 kleinen Themen. Fangen wir mit deinem an, weil dann kann ich meins hinten dranhängen, weil wir heute mal musisch Ausklang haben hier aus dem Teaser.
Mr. Beast ist jetzt der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Ich habe mir seine Videos zuvor nie angesehen, habe das aber daraufhin mal getan. Also ich habe mir ein paar angesehen. Mhm. Und dieser Mr. Beast ist dafür bekannt, dass er sehr teure Aktionen macht und Fans beziehungsweise andere YouTuber beglückt. Das heißt, er macht zum Beispiel so etwas, wie wir das im ersten Clip hören können.
I literally bought every single item in 5 stores.
Starting with this one.
All right, boys, fill up the carts. I want everything in the store.
Do these zebra pants count as everything?
If it's in the store, we're buying it.
In this video right here, we bought everything in a store, and you guys really liked the video. So now we're doing it again, but with 5 stores.
Das ist das alte YouTube-Prinzip. Es funktioniert einmal, dann versuchen wir das Ganze doch nochmal zu steigern in der Überbietungslogik. Funktioniert es dann noch besser? Er kauft dann alles in 5 Shops. Er geht dann zum Beispiel auch zu GameStop und dann verschenkt er Autos. Und ihm geht es immer um, so sagt er zumindest, Wachstum vor Profit. Er versucht besonders krasse, kostspielige Aktionen zu machen, verbringt bündelweise Geld oder irgendwelche Konsumgüter und kann damit dann virale Hits landen. Und das ist auch da wieder geglückt. Jetzt hören wir uns mal den vorletzten Clip an schon dazu, denn das ist die neueste Aktion mit millionenfachen Aufrufen.
I spent $2.5 million on this private jet and had 11 YouTubers put their hands on it. Whoever keeps their hand on the longest wins the private jet. But if at any point they take their hand off, they're eliminated. The challenge has officially started. The rules are simple. You can't push someone. And yeah, that's it.
I've got nothing on the schedule. I can stay here forever.
I am willing to do anything, including crap my own pants. I heard.
Ich habe einen Ausschnitt gesehen, wie einer der etwas sehr bekannteren englischen YouTuber bei ihm im Studio war und sich das hat mal zeigen lassen. Das ist ja so Lerchenberg-Größe irgendwie. Und ich habe da gesehen, dass sie gerade in so einer Produktion waren, Squid Game nachzuspielen. Ja. Also auch hunderte Leute da
gibt
drin.
Gibt es auch Videos schon, ja.
Ja, 1000 Kameraperspektiven und so weiter. Und das ist natürlich ja auch so eine Art, geht schon in die Richtung.
Das heißt, die YouTuber stehen jetzt an diesem Privatjet und müssen da die Hand draufhalten, dürfen sich also nicht von diesem Privatjet wegbewegen, machen dann alles Mögliche, um das irgendwie durchzuhalten. Ich sah das und gleich war ich erinnert an den Film One of These Days, der ziemlich untergegangen ist, der 2020 rauskam von Bastian Günther. Der beschreibt nämlich eine solche Aktion eines Autohändlers und hat damit sehr schön den Wahnsinn der Konsumgesellschaft und auch der amerikanischen Gesellschaft nochmal im Speziellen auf den Punkt gebracht. Den Film kann ich sehr empfehlen und danach kann man sich dann mal die Videos von Mr. Beast ansehen. Sie fliegen dann auch noch mit diesem Privatjet in irgendeinem merkwürdigen, also sie fliegen einfach mal so durch die Gegend damit. Und wir hören jetzt noch das Ende dieses Videos, also irgendeiner schafft es dann, gewinnt diesen Privatjet. Und wir hören uns jetzt an, wie das mit den CO2-Emissionen ist. Und eigentlich ist da Mr. Beast ganz nah bei Alena Büchs.
Congratulations! Who are you giving the jet to?
My brother and my sister.
Let's go to him right now.
3.
He's done it!
Subscribe to Mr. Beast. He's a legend. Buy all his chocolate and stuff. Everything.
And in case you're wondering, we're going to offset all the carbon emitted during the filming of this video by tenfold. And we're also going to offset any future carbon emitted by the winner of this jet.
Sehr gut.
Ja, das ist die neue Klimaneutralität. Man zahlt einfach für das Unheil, das man angerichtet hat und dann kann man auch mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen.
Was würde man mit einem Privatjet machen, wenn man ihn gewinnt? Gar nichts. Ist ja totaler Humbug. Also man braucht dafür Infrastruktur.
Wenn man ist jetzt Karl Lagerfeld, dann ist es ein bisschen...
wenn man John Travolta ist, baut man sich ein Haus am Flughafen, wo man mit der Spitze des Flugzeugs in die Garage fahren kann. Dann steigt man aus und sitzt auf seinem Sofa. Aber das gehört halt dazu, wenn man das alles nicht hat, sondern nur ein Flugzeug, damit kann man ja gar nichts machen. Naja, gut, sehr gut. Das ist alles dieser amerikanische Quatsch. Auch amerikanischer Quatsch. Wir haben es in der regulären Folge nicht mehr geschafft, aber wir wollen zumindest das angekündigte Everything Woke Musikstück von Matthias dazu auch hier nochmal hören. Und gehen deswegen vorher mal auf diese drei Lehren aus der Midterm-Election in Amerika ein, so sie auch für uns interessant sind. Zum einen, Clover Ashbrook, wir kennen sie so ein bisschen als Kommentatorin und so weiter, saß im Presseclub und hat hier nochmal die Demografie genannt.
Und dass interessanterweise die rote Welle gebrochen ist an den amerikanischen Jungwählern. Mhm. Wir haben gesehen, eine Wahlbeteiligung, die historisch hoch ist zwischen den 18- bis 29-Jährigen, die haben fast jede republikanische Wahl der 65-Jährigen plus wettgemacht numerisch. Also es tut sich was in Amerika.
Also die Jungen haben eine große Rolle gespielt, waren engagiert dabei.
Es tut sich was in Amerika und wir haben gesehen, wie Biden aus der Election rauskam, dass er nämlich sagte, ah, das ist auch ein Signal an die Republikaner, die Wähler wollen, dass ihr mit mir zusammenarbeitet, was man nicht schwer wirklich daraus lesen kann. Und es gibt Widersprüchlichkeit in Deutschland, weil zum Beispiel Michael Hogeschwender, ein Politikwissenschaftler im SWR2-Forum, sagte, den Clip müssen wir jetzt hier nicht spielen, es waren vor allem die Alten, die da gewählt hatten. Nein, die Ashbrook hat recht. Es war tatsächlich so eine kleine demografische Wende, demografische Wende, die auch dadurch kam, dass die Jungen, die ja auch vorher immer da waren, wir hatten auch schon mal Clips gespielt von Joshua Topolsky in seinem Tomorrow-Podcast, den er leider nicht mehr so häufig macht, indem er sich darüber aufregt, dass die Jungen einfach nicht zur Wahl gehen. Und diesmal sind sie zur Wahl gegangen. Und es war eigentlich keine Präsidentenwahl, also eigentlich eine etwas unattraktive Wahl, um hinzugehen, aber hat diesmal wirklich einen Unterschied gemacht. Was eben auch bedeutet, das spielt dann in der Wähleransprache in 2 Jahren wieder eine Rolle, weil man dann einfach darauf verweisen kann, schaut euch das Ergebnis vor 2 Jahren an, es macht einen Unterschied. Zweitens, und das ist auch für uns interessant, weil wir haben keine jungen Leute, also das fällt für uns schon mal aus bei Bundestagswahlen, diese Wählerklasse gibt's überhaupt nicht. Was hat's mit den Umfragen auf sich? Das sollten wir uns aus Deutschland auch nochmal angucken. Es gibt in Amerika ein Phänomen, das wir hier gar nicht so kennen. Das besprechen wir gleich mal nach diesen 2 Clips. Zum einen hier das SWR2-Forum.
Aber Sie haben die Frage angesprochen, was ist der Grund dafür, dass die rote Welle ausgeblieben ist? War der Hype einfach zu groß?
Der Hype war zu groß. Die Meinungsumfragen versagen immer wieder. Das ist meine Erklärung. Es gibt nuancierte Seiten, obwohl die Wähler vielleicht weiße waren, das habe ich nicht gesehen. Die Republikaner haben ihren Anteil an das Minderheitenvotum vergrößert. Bei den jungen Schwarzen bis 22%. Das ist ein Höhepunkt, den sie nie erreicht haben.
Ja, hier gibt's ein spezielles Problem, das ist der Literaturwissenschaftler Russell Berman gewesen, dem wir, wie wir hören, aus Amerika zugeschaltet war und der Amerikaner ist und der trotzdem diesen Unterschied nicht kannte, den wir künftig da kennenlernen müssen. Mal gucken, ob das in Deutschland auch Konjunktur hat, dass es nämlich institutionelle Umfragen gibt und dann, was Parteien so für Umfragen machen. Und AP, die ja seit 175 Jahren diese, wir callen jetzt mal die und die Wahl, weil es mathematisch unmöglich ist, dass der Konkurrent nach aufholt, die schauen sich ja auch nur Umfragen an und die unterscheiden ja ganz scharf zwischen, sind das jetzt eigentlich wirkliche Umfragen oder hat ja die Partei einfach, weil die sich auch dafür interessiert, die veröffentlicht dann auch Kram, aber eben mit so einer gewissen Note. Und so wie der Berman hier sagte, die Umfragen lagen falsch und man kann allerhöchstens in Nuancen da irgendwas rauslesen, so Wählerwanderung oder so, sind die Profis hier vom 538, heißen sie glaube ich, also Nate Silver und so, ganz anderer Meinung, was die Midterm Election angeht.
The polling average was masking a disagreement between the institutional pollsters and the Republican-leaning pollsters. The institutional pollsters showing better numbers for Democrats and a lot of these partisan pollsters showing, you know, Fetterman losing, showing, you know, Warnock
well,
losing.
Well, it's showing Kathy Hochul losing and showing Patty Murray losing in Washington, right? I mean, this is not a good night for Trafalgar.
But this is a good night for the institutional pollsters.
No, they probably will do pretty good. They'll probably do pretty good, right?
Ja, also Nate Silver sagt nochmal, ja, die institutionellen Pollster haben es eigentlich ziemlich gut gemacht und haben auch gelernt aus den Wahlen, was für die deutschen Journalisten bedeutet, wenn jetzt tatsächlich es losgeht. Was weiß ich, Ron DeSantis erklärt seine Kandidatur und dann fragt man gleich, wie populär ist er denn und so. Man kann diesen Umfragen nicht vertrauen. Man muss sich ganz genau anschauen, welche Umfrage man hier zitiert. Man darf nicht einfach aus den Medien, ah ja, da geht gerade so eine durch oder so, sondern dann könnte man da auf dem Holzweg sein. Eine, die mit denen die Republikaner irgendwie so nochmal Meinungsbildung im Publikum quasi verursachen wollen. Also da ist demnächst Obacht geboten. Und jetzt das Wichtigste, kommt Trump nochmal oder was hat's denn da auf sich mit? Und diese Lehre wurde mir auch viel zu wenig gezogen. Zum einen hören wir hier nochmal Russell Berman, der nochmal DeSantis Wahlerfolg in Florida herausstellt.
Aber was jetzt gerade angesprochen wurde, ist, denke ich, das Wichtigste. Der Sieg von DeSantis in Florida mit 20% Abstand, das passiert nie. Und er galt schon vorher als Rivale zu Trump. Und wenn Trump nicht kandidiert, ist es DeSantis in 24, glaube ich.
Ja. DeSantis hat einen 20% Vorsprung in Florida rausgeholt und das passiert nie, sagt der Berman. Und wenn man sich die historischen Daten anschaut, wenn man alle Wahlen der Präsidentschaften seit Bestehen in Florida nimmt und sich mal den Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten anschaut, liegt er irgendwo bei 0,4% oder so. Also das ist ein wankelmütiger Swing State, der eigentlich immer so hin und her, und es war ja auch immer, wissen wir ja noch von damals Al Gore gegen George W. Bush und so weiter, was das für ein Theater dann Florida war. Und jetzt plötzlich gibt es da 20% Vorsprung. Und solche Peaks kann man in diesem historischen Verlauf, glaube ich, nur mit, in Anführungszeichen, Kandidatenqualität erklären. Und jemand, der Florida so regiert, wird es wahrscheinlich auch auf Bundesebene nicht allzu schwer haben, insbesondere gegen Donald Trump. Und das finde ich, Scott Galloway kennen wir haben ihn ja häufiger gehört, der macht auch schon mal so ein bisschen ein Argument, wo er über die Stränge schlägt, aber am Ende hat er immer recht, er liegt immer nur so ein bisschen früher halt mit seinen Aussagen und so. Und deswegen hier nochmal seine Einschätzung der Wahl, was jetzt Trump angeht. Was hat man aus der Midterm-Election hinsichtlich Trump jetzt eigentlich rauslesen können?
Being endorsed by Trump took 5 points from you. That if you had just run and not been endorsed by Trump, I mean, a lot of people, there's a decent chance if Trump had just said, like most presidents, and is sort of decorum for presidents, I'm not going to get involved in elections this close to me being out of the presidency, they would have taken the Senate and dominated the House.
Sure
it
was, yeah.
It was Trump-backed candidates that screwed over the party.
Ja, keine Mehrheit im Senat und so weiter. Woran liegt's? Es könnte tatsächlich an Trump selbst liegen. Trump ist jetzt das 5%-Problem und 5% ist gigantisch riesig in dieser Knappheit, in der das da immer abläuft. Trump kostet sie Stimmen und es wird auch die interne Analyse so sein dort.
Es gibt dennoch eine gewisse Sehnsucht nach Trump und ich möchte einen strukturellen, keinen inhaltlichen Vergleich wagen. Wir hatten im November auch die großen Thomas Gottschalk-Festspiele wieder im ZDF und dann gibt es die einen, die freuen sich einfach, dass Tommy wieder da ist und dann gibt es aber mindestens genauso viele oder noch mehr, die sehen es sich an, weil sie Thomas Gottschalk so schrecklich finden und weil sie sagen, der hätte doch längst aufhören müssen und muss das denn sein, aber man schaut dann trotzdem 3 Stunden lang gebannt hin. Und wir, glaube ich, haben ein sehr ähnliches Phänomen bei Trump, dass es ein paar Leute gibt, die den toll finden und gerne zurück hätten, und dass die anderen es aber in irgendeiner Weise interessant finden, sich mit ihm weiter auseinanderzusetzen, zu warten, was wird er als nächstes Irres tun. DeSantis ist ja auch ein radikaler Kandidat, der führt die USA nicht auf einen liberalen Weg. Und da können wir uns auch schon mal in Europa die Brust einölen. Aber er ist selbstverständlich nicht ein solches Showtalent. Er ist nicht der Thomas Gottschalk der amerikanischen Politik, während wir von Trump natürlich eine tolle Show erwarten können. Wenn wir sagen, wir wollen wieder Show haben, wie sie immer war, wie das Reality-Fernsehen es uns eingeübt hat. Und deswegen, glaube ich, ist man auch noch so stark mit Trump verbunden. Wäre Trump ein Kandidat, der zwar radikal war, aber ohne Showtalent, würde man jetzt schon viel stärker wahrscheinlich von ihm abrücken. So wäre zumindest meine Ferndiagnose.
Ja. Ferndiagnose würde ich sagen, insbesondere, weil also ich würde sagen, du hast absolut recht, wenn man das nochmal zuspitzt auf, wie wir Trump beobachten über den deutschen Journalismus, der nämlich diese Attraktivität, diese Sehgewohnheit, auch in der Vermittlung, im Sinne von Trump auf einer Bühne muss man nicht mehr weiter erklären, den kann man einfach zeigen. Ja, Ron DeSantis auf einer Bühne muss man erklären. Und das ist natürlich eine gewisse Hürde für deutsche Journalisten, hier nochmal jemand Neuen vorzustellen, weil die Amerikaner sind schon so einen Schritt weiter. Also der Überdruss Trump gegenüber ist schon da und die haben aber auch schon diese gewisse mediale Attraktivität von DeSantis erkannt, der nämlich einfach auf der Bühne steht und da wirklich vom Leder zieht. Das hat so eine CSU-Brachialität irgendwie, die man so bundesdeutsch dann immer schon so ein bisschen lächerlich findet, aber man versteht so ein bisschen, warum es trotzdem funktioniert in diesen Milieus. Und jetzt ist die große Frage, wird es auch bundesweit funktionieren in Amerika? Aber da es einen klaren, also es hat Folgen für Europa, wie in Amerika gewählt wird, das ist klar, wenn Ron DeSantis da eine Rolle spielt, insbesondere, denn dann wird Europa so gar keine Rolle mehr spielen. Also es war ja schon seit Obama zu sehen, dass, aber Europa spielte keine Rolle in den Reden, in den Debatten und so weiter. Da wird immer so ein Halbsatz nochmal, ja, Europa und so. Aber das wird dann gar keine Rolle mehr spielen. Also Europa ist dann völlig raus. Denn dann beginnt sozusagen, was ja Biden jetzt auch einläutet, das neue amerikanische America-First-Zeitalter. Und in der Hinsicht muss man sich eigentlich jetzt mit Ron DeSantis befassen. Mal gucken, wie das im deutschen Journalismus so läuft. In welche Muster man wieder zu schnell reinstolpert. Und,
Und Trump wäre die verlässliche Nummer. Das ist ein bisschen so wie in den deutschen Unterhaltungsshows in ARD und ZDF. Man will ja immer mal wieder einen internationalen Star haben, nimmt aber dann doch in der Regel nicht jemand aus der Gegenwart, sondern sagt sich dann, und der Höhepunkt könnte sein, wenn David Hasselhoff nochmal auftritt, der selbstverständlich im amerikanischen Fernsehen irgendwo vielleicht mal noch vorkommt als Kuriosität, aber kein Star ist, aber hier wird er dann nochmal als Star begrüßt. Ähnliches haben wir ja auch mit britischen Musikern wie zum Beispiel Bonnie Tyler oder auch Robbie Williams, der in England gar nicht so populär ist wie hier in Deutschland. Aber man hat es mal eingeübt, dass man die toll findet und wie man über sie berichtet und dann kann man das noch sehr lange machen. Man könnte jedenfalls Trump vorschlagen, er könnte hier durch die Lande tingeln. Hm. Er müsste nur noch Schlager singen auf Deutsch, das müsste man ihm noch antrainieren.
Nein, die Leute wollen
ihm, wäre ihm einen Siegeszug durch die Festhallen Deutschlands gewiss.
Also er ist ja bei André Rieu aufgetreten, vor 2 Jahren oder so. Oder
Trump?
Kurz vor Corona, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ja. Und da war dieses Muster zu erkennen, die Leute wollen I'm looking for freedom eine Viertelstunde lang.
Genau.
So im Sinne von, er ist eigentlich schon von der Bühne, aber André holt ihn nochmal zurück und dann geht's nochmal weiter und so.
Ja.
Und das ist sinnbildlich für der deutsche Journalismus und Trump. Er ist schon von der Bühne gegangen, schade, können wir nochmal zurückspulen, wir zeigen es einfach nochmal und so, ja. Das ist einfach, das ist ein bisschen verloren. Ich werbe sehr dafür, dass wir uns da alle nochmal Ron DeSantis jetzt zu Gemüte führen, denn er wird es wahrscheinlich werden. 20% in Florida, das bedeutet irgendwas. Da muss man nicht allzu viel rumgeheimsen und weil man da nochmal was Kluges sagen will. So, man kann einfach erstmal die Arbeitsthese in den Raum stellen. Ron DeSantis wird der nächste amerikanische Präsident.
Gut. Wir müssen jetzt aufbrechen in den Salon und ich kann versprechen, es geht jetzt hoch her. Ich weiß noch nicht, was du von diesem Buch hältst. Ich ahne manches, aber ich glaube, dass es ein Buch ist, über das wir jetzt trefflich streiten werden, wie man so schön sagt, und zwar Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann. Ich habe viele Fragen an das Buch, an dich. Ich habe eine also fatalistische Stimmung in mir, denn in gewisser Weise glaube ich, hat sie absolut recht und Unrecht zugleich. Wir werden sehen, wir werden darüber diskutieren. Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann. Es ist sogar auf Platz 1 der Bestsellerliste gewesen. Ein Buch mit dem Titel Das Ende des Kapitalismus auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Was bedeutet das? Ist der Kapitalismus wirklich schon zu Ende? Wir müssen das diskutieren. Außerdem habe ich ein Buch eines Philosophen, Olaf Müller, eine Verteidigung ist der Untertitel, und zwar verteidigt er den Pazifismus. Der tut das auf eine ganz intelligente Weise, denn er bezieht sich auf den Pragmatismus und er bezieht sich auf die Physik. Was können wir eigentlich sehen, beobachten, wissen? Was können wir nicht wissen? Inwieweit ist unsere Beobachtung wertegeleitet? Und es ist kein Plädoyer in dem Sinne, ja, wir sind doch alle Menschenbrüder und müssen uns mal am Riemen reißen, sondern es ist ein ganz anderer Ansatz, der den Pazifismus sehr verständlich macht, wie ich finde, ein interessantes, aufschlussreiches Buch. Dann ein Text zum EU-Mindestlohn, da tut sich tatsächlich einiges. Dann einen kurzen Text zu Disney, die ihre Schauspieler jetzt mit einem neuen Programm noch besser und schneller verjüngen können. Mhm. Außerdem ein OnlyFans für die Ohren ist angekündigt und wird gerade entwickelt. Und dann noch einen Liebesroman. Ein sehr junger Mann, noch Schüler, verliebt sich in eine Professorin und sie sich auch in ihn. Und er kommt aus Bosnien-Herzegowina, ist hier Einwanderer mit seinen Eltern und erlebt die Klassengesellschaft, erlebt den Rassismus in der Gesellschaft und erlebt aber auch einen Aufstieg durch diese Professoren und ein erotisches Spiel. Ein Roman, der mich doch sehr entzückt hat.
Mhm, du bist entzückt, sehr gut. Wir lesen meinerseits aus dem Nie ein Jetzt, denn sobald klar ist, welche Meinung ich zu Ulrike Herrmanns Buch habe, versuche ich nochmal mit einem anderen Text zum gleichen Thema andere Antworten zu geben. Die bieten sich sehr an. Mehr als nur Papier. Ich habe gesucht nach einem Text, der uns China, die aktuelle Situation in China nochmal erklärt. Und die Zeit hat es zum Titelthema. Und wir lesen von Xifan Yang, also einer dem Namen nach Chinesin, die aber als Zeitkorrespondentin in China arbeitet, die uns das nochmal aufdröselt. Auch die Frage, es ist dann doch sehr überraschend, fand ich so ein bisschen, warum wird protestiert und wohin kann es führen? Dann die New York Times klärt auf, warum es Männern so schwerfällt, echte Freundschaften zu schließen und was man dagegen tun kann, falls man meint, man hat zu wenig Freunde. Und da ich ein Besserwisser auf meinem Themengebiet sein möchte, was mich wirklich interessiert und ich mich nicht davor scheue, dass andere Leute sagen, liest mal nicht die falschen Bücher, lesen wir natürlich Bono Surrender.
Ja, gut, dass es diese Kapitelmarken gibt.
Es wird ganz am Ende, aber
dass man skippen kann.
Sehr empfehlen.
Und ja, das werden harte Minuten. Ich bin genau gespannt.
Sei gespannt. Und der Übergang zu dem Salon, dem pflastert heute Matthias Musisch. Wir hängen also die Musik, die einige schon kennen, nochmal an. Trump und DeSantis sind in O-Tönen und dann aber ästhetisch so zusammengebunden, dass ich glaube, das ist der richtige Konflikt. Hier spielt die Wokeness als Begriff und Kampffeld eine große Rolle. Das wird eh nochmal auch hier im Podcast großes Thema, denn Ron DeSantis wurde jetzt auch aufgefordert, von Gerichtsweise mal zu erklären, was meinst du denn immer mit Woke, wenn du auf der Bühne stehst und einfach nur Woke sagst und so. Und so langsam müssen die Karten mal auf den Tisch gelegt werden. Das wird also wahrscheinlich Monatsende, jetzt Dezember oder dann spätestens Anfang des Frühjahrs super interessant. Gut, bis gleich.
Dann bis gleich.
You know what woke means? You know what woke means? Everything woke. Everything woke. Everything woke turns to shit.
Because our policies work. Leadership matters. Matters.
It's true. It's true.
We have maintained law and order.
It's true.
We have protected the rights of parents.
It's true.
We have respected our taxpayers.
It's true.
And we reject woke ideology.
You know what woke means? You know what woke means? Everything woke. Everything woke. Everything woke turns to shit.
Everything is woke. Everything shit. Because our policies work. Leadership matters.
Everything woke turns to shit.
Leadership matters. Matters. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. Never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
It's true. It's true. You know what woke means? It's true. Everything woke, it's true. Everything woke, it's true. Everything woke turns to shit.
Leaders don't follow, they lead.